Der Energy Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Da sind wir wieder mit dem Niner Empire Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Heute zu Gast unser Lars.
Hi.
Und Christian, Vorstandsmitglied des NEG.
Servus aus Bayern.
Heute wollen wir mal über ein Game Preview reden, und zwar über das erste Spiel, auf das wir schon seit jetzt Monaten warten. Aber vorher haben wir natürlich wieder einige News. Die interessantesten News diese Woche sind, Kentavious Street ist auf IR gelandet und dafür ist Antoine Exum wieder zurück im Team. Lars, was sagst du dazu?
Ja, ist jetzt, glaube ich, hatten wir auch letzten Sonntag nochmal drüber geredet, in der letzten Ausgabe, dass es uns nicht gewundert hätte, wenn die 49ers noch was tun. Street war ja so die logische Variante, es ist ja schon so ein bisschen durchgesickert, dass er dann auf IR geht und dann mit der Möglichkeit zurückzukommen, frühestens in Woche 8 eben nochmal aus dem Kader rausgeht. Nachdem man wirklich nur mit 3 Safeties im Rooster diesen Cut vollzogen hat, war es eigentlich klar, dass man da auch nochmal was tun wird. Und mich wundert es, dass es tatsächlich Antoine Exum ist und nicht Adrian Colbert. Aber Exum hat es auch im letzten Jahr, einer von den beiden, die eine Interception gefangen hat, auch ist er ja gewesen, bekanntlich, nicht schlecht gemacht. Deswegen denke ich, dass das für die Tiefe gar nicht schlecht ist. Und sonst ist es eben auch nur ein Move für die Tiefe, also wo man jetzt nicht viel zu verlieren muss, viele Worte, glaube ich.
Ja, also ich denke auch, dass die Erwartungshaltung hier an die Ersatzspieler, egal ob das jetzt Exum oder Colbert gewesen sind, grundsätzlich sowieso nicht sonderlich hoch sind. Ich denke es auch ähnlich, einfach ein bisschen Kadertiefe auf dem Bereich, wo wir meiner Meinung nach mit wenig Leuten besetzt sind. War ja aber auch in der Preseason ganz brauchbar, was die Jungs da gespielt haben. Und nachdem wir es im Draft ja auch nicht mit berücksichtigt haben, da alles, was da hinten sich abspielt, denke ich, für mich auch eine logische Entscheidung.
Ja, und mal davon abgesehen, Exum ist immerhin der Record-Maker, ne? Ohne ihn hätte George Kittle gar nicht seinen Rekord letzte Saison geschafft. Am Ende. Kommen wir jetzt zu einer weiteren erfreulichen News. Wir haben alle gehofft, dass es so kommen wird, aber jetzt haben wir es auch offiziell. Nick Mullins ist der erste Backup von Jimmy Garoppolo und CJ Bessard ist der zweite Backup. Ich sage jetzt nicht zweiter und dritter QB. Und es sind halt auch leichte Gerüchte aus dem 49ers-Lager rübergeschwappt, dass die Niners da auch im Sinn haben, wenn Jimmy Garoppolo nun doch nicht hundertprozentig fit ist, dass Mullins übernehmen kann. Christian, was hast du dazu?
Also ich finde es grundsätzlich von der Entscheidung richtig, hier Nick Mullins zu wählen. Man ist auch ein bisschen persönliche Meinung. Ich halte CJ jetzt leider nicht für besser als Mullins und halte ihn immer noch für einen leichten Draft-Bust, der jetzt im Endeffekt aber auch meiner Meinung nach nur gehalten wird, weil Jimmy noch nicht bei 100% ist. Ich gehe sogar davon aus, dass wenn sich's in der Saison andersrum zeigt, dass Garoppolo fit bleibt, dass wir eventuell vielleicht auch nochmal nach einem Trade-Partner gucken für Bethard. Gibt mit Sicherheit Teams, die ihn gebrauchen können, egal jetzt ob als Starter oder als ersten Backup. Für Mullins würde es mich freuen, er hat mir gut gefallen in den Spielen letztes Jahr. Und natürlich ist aber zu hoffen, dass Jimmy hier einfach fit bleibt.
Ja, also ich sehe es ja jetzt mit ein bisschen Tagen, die vergangen sind, ein bisschen kritischer tatsächlich, muss ich sagen, dass wir da auch mit 3 QBs gegangen sind. Dass Nick Mullins Nummer 2 ist, denke ich, war den meisten klar, schon bevor es jetzt in die Preseason-Spiele ging. Ich denke, da hätte auch ziemlich viel passieren müssen, dass Kyle Shanahan da eine Grundlage hat zu sagen, CJ Beathard ist mein Backup. Dass er dann trotzdem weiterhin an ihm festhält, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen kritisch tatsächlich, weil wir haben jetzt 3 QBs im Kader. Ich denke, keiner von beiden hätte es auf die Practice-Squad geschafft, klar. Aber insgesamt muss man da auch sagen, wir haben jetzt auch nur 5 Linebacker, wir haben insgesamt 4 Tight Ends. Ich weiß nicht, so personell diese Roster-Entscheidung, das hört sich für mich oder sieht schon für mich ein bisschen danach aus, als hätte da Kyle Shanahan ziemlich viel zu sagen gehabt. Ich denke, es wird jetzt keine großen Auswirkungen haben, ob jetzt hier auf der einen oder anderen Position ein Spieler zu wenig im Kader ist, aber trotzdem ist es irgendwo schon ein Signal beziehungsweise ein Zeichen, dass er sich immer noch nicht ganz eingestehen will, dass dieser Pick von CJ Beathard ein Fehler gewesen ist. Ich weiß nicht, was er jetzt noch mit ihm vorhat. Wenn er QB3 ist, wird er wahrscheinlich am Game Day auch inactive sein. Er kann mittrainieren, er kann weiter das Playbook lernen. Mal sehen, wie es da weitergeht. Vielleicht spekuliert Shanahan auch darauf, dass irgendwann ein gutes Angebot für Nick Mullins kommt und er weiter mit Bethard arbeiten kann. Ich weiß es nicht. Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Und ich denke, wenn es dann ja doch irgendwann so ist, dass man sagt, ja, wir sind auf der Safety-Position tatsächlich so dünn besetzt, warum hat man da nicht noch einen mehr mitgenommen, dass das dann auch nochmal ja, zurückfeuern könnte? Ist jetzt alles sehr weit gedacht, aber ich finde, dass das auch ja schon zulasten von Kyle Shanahan gehen könnte, dass man da wirklich 3 QBs mit aufs Roster genommen hat.
Ja, kommen wir jetzt zum eigentlichen Thema heute, zum Preview des Tampa Bay Buccaneers-Spiels. Die Tampa Bay Buccaneers hatten im 2018 einen Rekord von 5-11, waren also leicht besser als wir. Das mussten wir schmerzlich feststellen, wobei ich denke mal eher, da haben wir uns schlechter eingestellt, als wir waren. Gegen die Buccaneers haben wir nämlich letztes Jahr am 12. Spieltag mit 27-9 verloren. Das war auch gleichzeitig der Tag, an dem Ruben Foster aus unserem Kader geflogen ist. Lars, zur letzten Saison nochmal. Waren die Buccaneers wirklich besser als wir oder haben wir uns einfach in Tampa Bay blöd angestellt?
Ja, ich bin da eigentlich bei dir, was das angeht. Also das Spiel, ich erinnere mich noch, das war nicht schön zu gucken. Also ich meine, dass ich da wirklich nicht viel Spaß dran gehabt habe, dieses Spiel zu sehen. Ja, also Nick Mullins, ich glaube, das war sein drittes Spiel, nachdem er gegen die Raiders so gut performt hatte. Gegen die Giants war es dann so lala. Und gegen die Bucks war es tatsächlich kein schönes Spiel. Ich kann mich noch erinnern, Dante Pettis hatte, glaube ich, einen ganz guten Tag, einen ganz schönen Touchdown gemacht, aber alles andere stand tatsächlich so ein bisschen im Schatten dieser Verhaftung von Ruben Foster, beziehungsweise, ich weiß nicht, dann hat man ihn ja auch entlassen sogar noch. Es war ein komisches Spiel. Für die Bucks ging es da dementsprechend auch schon um recht wenig, weil die Playoffs da, glaube ich, auch schon für die nicht mehr zu erreichen waren. Mich hat es ein bisschen geärgert sogar, weil, ich sag mal, Jameis Winston stand damals auch schon sehr in der Kritik und sah dann ausgerechnet gegen uns wieder aus, als wenn er ein Elite-Quarterback wäre, der jede Woche gegnerische Defenses zerpflückt. Und dass es ausgerechnet gegen uns sein musste, hat mich einfach ein bisschen geärgert. Sieht man eben nicht gerne, wenn das eigene Team so unter die Räder kommt. War ja auch sehr deutlich letztendlich dann das Ergebnis. Ob die Bucks da so wirklich das viel bessere Team waren, will ich nicht sagen. Die sind nämlich da auch, klar, ein paar Verletzte hatten die auch, meine ich, aber trotzdem waren da schon mehrere Starter ja, im Aufgebot als bei uns. Ja, wir halt mit dem dritten QB gespielt, unser Running Back am Anfang der Saison verletzt gewesen und so weiter. Ich weiß jetzt gar nicht, wie die genaue personelle Situation war, aber die Niederlage war eben nicht schön. Wie gesagt, es war kein schönes Spiel, auch wenn die Bucks in die 27 Punkte gemacht haben, war es nicht schön anzusehen. Es war einfach die individuelle Stärke da damals von den Receivern, unter anderem Mike Evans natürlich, werden wir ja gleich noch drauf zu sprechen kommen. Aber ich denke, ich würde das jetzt für Woche 1 jetzt in dieser Saison gar nicht mehr heranziehen, weil da auch einfach die Vorzeichen komplett andere sind.
Ja, sehe ich ähnlich. Also auch wenn man sich die Mannschaft der Buccaneers anschaut, da waren ja schon Veränderungen im breiten Roster, wo man sagen kann, eine Offense 27 Punkte gegen eine Defense wie unsere in diesem Jahr halte ich auch grundsätzlich für nicht mehr so einfach, wie es letztes Jahr funktioniert hat. Nick Mullins hatte tatsächlich einen schlechten Tag, hat, glaube ich, so einen Ball gefumbelt, 2 Interceptions geworfen. Beim Fußball würde man sagen, hat man Scheiße am Schuh. Es sah damals danach aus, aber ich erinnere mich auch, es war auch auf beiden Seiten eigentlich kein schönes Spiel. Außer dass halt einmal der Elite-Receiver bei den Bucks mit in Mike Evans einfach ein Stück weit herausgestochen hat, mit knapp 20 Yards pro Catch. Das ist schon ordentlich dann.
Ja, das ist sehe ich genauso. Kommen wir jetzt zu einer kleinen These von mir. Und zwar, der Star des Teams dieses Jahr ist keiner der Spieler, sondern der Coach Bruce Arians. Christian, was hast du zu dieser These?
Sehe ich ähnlich. Also es gibt natürlich die Star-Spieler bei den Buccaneers, Jameis Winston oder auch Mike Evans, aber grundsätzlich, wenn man sich die Laufbahn von Bruce Arians anschaut, einfach die Zeit, die er schon in der NFL ist, mit welchen Teams er alles zusammengearbeitet hat, ob das jetzt die Chiefs waren, die Saints oder auch die Steelers. Er hat viel verschiedene Positionen in den Teams begleitet, was ihn natürlich auch mit einer Erfahrung mit den einzelnen Offense-Gruppen viel gebracht hat. Und was er in Arizona gemacht hat, ich glaube, da braucht man nicht groß drüber diskutieren. Was in Arizona jetzt einmal nach den beiden Seasons 16 und 17, wo die Bilanzen ja ausgeglichen waren, dann passiert ist. Für uns als Division-Gegner mit Sicherheit gut, dass er nicht mehr in der Division ist. Als Gegner bei den Buccaneers mit Sicherheit für uns jetzt nicht so schön. Ich glaube auch, dass er eben deswegen geholt wurde, um diesen teilweise wilden Spielern in der Offense, ob das jetzt auch ihr Mike Evans oder Jameis Winston ist, einfach ein bisschen Disziplin reinzubringen. Gerade bei Jameis Winston, der ja im College schon der Clown war, der jetzt immer noch ist, aber halt auch abgeliefert hat, wenn er das in der NFL zeigen kann und das unter einem Headcoach wie Bruce Arians, können die Buccaneers schon wieder zu einer besseren Mannschaft werden. Und ich glaube, das steht und fällt eben auch in diesem Jahr mit dem Headcoach.
Ja, also mich hat es auch überrascht, dass Bruce Arians, nachdem er, ich weiß nicht, viele von euch oder ihr jetzt auch, habt bestimmt auch All or Nothing gesehen mit den Cardinals, da sah es für mich schon so aus, als wenn Bruce Arians auch gesundheitlich nicht mehr auf dem allerhöchsten Niveau ist, dass er, sage ich mal, noch Ewigkeiten NFL coachen kann. Und als er dann aufgehört hat bei den Cardinals, dachte ich auch tatsächlich, dass es das jetzt gewesen ist, aber scheinbar kann er es einfach nicht lassen. Dass er dann tatsächlich zu den Buccaneers zurückkehrt, hat mich überrascht, ja, muss ich auf jeden Fall so sagen. Aber trotzdem finde ich die Kombination sehr interessant, muss ich sagen. Und ich sag mal so, es ist einfach ein unangenehmer Coach und man weiß, dass die Teams, die er trainiert, wirklich unangenehm zu bespielen sind. Weshalb ich es vielleicht schon als kleinen Vorteil sehe, dass wir schon in Woche 1 gegen die Bucks ran müssen, die dann dementsprechend noch nicht so ganz eingespielt sind. Ja, er ist jetzt neuer Head Coach, aber trotzdem ist es immer noch was anderes, wenn man unter einem neuen Coach dann und auch, glaube ich, unter einem neuen DC Todd Bowles, der damals mit Bruce Arians zusammengearbeitet hat, das ist immer noch ein bisschen was anderes und das kann natürlich ein Vorteil für uns sein, denke ich.
So, natürlich ist der Coach Bruce Arians nicht der einzige Star, den das Team hat. Es gibt natürlich auch Star-Player und hier fangen wir mal in der Defense an und zwar habe ich dort Ndamukong Suh, Lavonte David, Deon Buchanan, den ich deswegen als Star sehe, weil er unter Arians und unter Todd Bowles seine besten Saisons gespielt hat in Arizona. Und er hat sich erst richtig verschlechtert, nachdem beide nicht mehr in Arizona trainiert haben. Dann Devin White und JPP. Der allerdings aber auf IR ist und uns deswegen nicht gefährlich wird. Lars, was sagst du zur Defense?
Die Defense der Buccaneers sehe ich tatsächlich ein bisschen Parallelen zu unserer Defense. Ich finde die in der Defensive Line ganz gut aufgestellt, muss ich sagen. Da muss man sehen, ob Vita Vea fit wird. Das ist ein bisschen ähnlich die Situation wie Nick Bosa bei uns. Der hat jetzt auch erst in dieser Woche wieder angefangen zu trainieren. Muss man gucken, ob es reicht bis Sonntag. Wenn ja, haben sie da auf jeden Fall einen deutlich überdurchschnittlichen Nose Tackle, der auch, ich weiß nicht, ob Weston Richburg rechtzeitig fit wird bei uns, durchaus Probleme bereiten könnte. Dahinter die Linebacker, ich gehe davon aus, dass die so eine Mischung aus 3-4-4-3 spielen, das kann man ja nicht mehr genau sagen. Mit Shaquille Barrett, finde ich, haben sie einen ganz guten Pass-Rusher geholt. Jetzt natürlich nicht auf dem Level, wie Nick Bosa oder Dee Ford agieren. In der Mitte Devin White, für mich ein super Linebacker, so eben das, was einen modernen Linebacker heutzutage ausmacht. Wie der sich schlagen wird, vor allem gegen unsere Running Backs, auch im Passing-Game, wird mich ganz interessant zu sehen sein, eben Matt Breida, Tevin Coleman, unglaublich schnelle Leute. Da ist Devin White eigentlich so, sage ich mal, mit der schwerste Gegenspieler auf der Linebacker-Position, der auch in der Lage sein müsste, die zu verteidigen. Und dann eben meines Erachtens die Schwachstelle, wie eben auch bei uns in der Defense, die Defensive Backs, die Secondary. Da sticht für mich jetzt wirklich niemand heraus. Vernon Hargreaves, finde ich, ist kein schlechter Cornerback. Hat auch nicht schlecht gemacht die letzten Jahre, aber ist eben niemand, wo man jetzt wirklich Angst vor hat, wo man sagt, das ist ein wahrer Lockdown-Corner. Das ist schon so die Positionsgruppe, wo ich sage, da müssen wir die attackieren und ich denke, das ist auch ein gewisser Vorteil für uns, auch durchs Dasein von Kyle Shanahan, der dafür bekannt ist, einfach möglicherweise Receiver frei zu schemen und alles Mögliche, dass da einfach gesagt werden kann, dass wir da Vorteile haben gegenüber der Secondary, auch die Matchups, Marquise Goodwin, Dante Pettis, Richie James, der wahrscheinlich auch eine größere Rolle spielen wird durch den Ausfall von Trent Taylor bedingt. Denke ich, ist das da so die Stelle, wo es wehtun kann bei den Buccaneers, eben wie auch bei uns. Und insgesamt denke ich, dass wir da auch ja die Punkte drüber machen müssen und da uns auch, das auch ein Schlüssel zum Sieg ist letztendlich.
Ich sehe es ähnlich, was unseren Gameplan angeht. Also ich denke, auch wenn wir Jimmy genug Zeit geben, um zu werfen, dann haben wir es in der Secondary einfacher. Die Buccaneers haben letztes Jahr auch nur 9 Interceptions gefangen. Davon waren 4 von Andrew Adams, der ja mittlerweile, nachdem er kurzzeitig bei den Lions war, als Free Agent auf dem Markt ist, der hatte die 4 von 9. Das hat der Rest im Backfield nicht sonderlich stark. Ich sehe es ein bisschen anders, was die Defensive Line angeht. Es ist natürlich spannend, mal zu sehen, was ein First-Rounder in der Inside als Inside-Linebacker spielt in Devin White. Interessanter Spieler. Ich bin gespannt auch auf den Safety Mike Edwards, Drittrunden-Pick. Und sehe auch in Jordan Whitehead auf der zweiten Safety-Position da schon gute Spieler. Es fehlen allerdings auch einiges an Sacks aus dem letzten Jahr. Wie Wandi ja schon gesagt hat, Jason Pierre-Paul ist auf der Injury Reserve. Wir haben Spieler nicht mehr bei den Buccaneers, wie zum Beispiel Gerald McCoy, Kwon Alexander. Das sind schon Waffen, die da irgendwo fehlen. Ob ein Ndamukong Suh jetzt irgendwo groß für Ausgleich schaffen kann, ich denke, das war eher ist auch letztes Jahr der Erfolg der gesamten Rams-Defense, der ihn auch hat gut aussehen lassen, wenn man neben einem Aaron McDonald spielt, ist es nicht sonderlich schwer aufzufallen, weil dann vielleicht auch das Augenmerk der gegnerischen O-Line nicht auf einem selber liegt. Lavonte David wird spannend, sehe ich auch als starken Spieler als Linebacker. Aber alles in allem rechne ich uns hier auch in der Offensive Line ganz gute Chancen gegen die Defense aus, wenn wir schnell genug agieren.
Ja, ich denke auch auf jeden Fall in der Tiefe sind die Buccaneers dann nicht so stark aufgestellt, zumindest was die Defensive Line angeht. In der Spitze, denke ich, ist das schon ganz gut jetzt, aber wie du sagst, da fehlt schon einiges, da sind auch Spieler weggefallen oder beziehungsweise verletzt. Und wenn ich mir die Tiefe von unserer Defensive Line angucke, ja, dass wir da mit Eric Armstead, Solomon Thomas, alle möglichen First-Rounder noch möglicherweise reinrotieren können, denke ich, sollte es vor allem, wenn das Spiel ja so ins dritte, vierte Quarter geht, da möglicherweise zu unseren Gunsten kippen. Hoffe ich natürlich.
Kommen wir jetzt zur Offense. Bei der Offense habe ich als Stars Jameis Winston, O.J. Howard und Mike Evans. Das sind auch deren Stärken, würde ich sagen. Lars, was sagst du zur Offense?
Ja, die Offense der Buccaneers ist für mich so eine kleine Überraschung tatsächlich. Also Jameis Winston ist da natürlich so das ganz große Fragezeichen, so ähnlich wie bei uns Jimmy Garoppolo. Man weiß nicht wirklich, wo sie jetzt hinwollen mit Jameis Winston. Also ist er jetzt wirklich eine langfristige Lösung? Ja, gibt man ihm einen neuen Vertrag? Oder lässt man ihn gehen, auf den Markt kommen? Wird sicherlich irgendein Team geben, was ihm bestimmt so um die 20 Millionen bezahlt und auch nochmal sagen wird, den suchen wir doch, so einen Spieler suchen wir doch. Wir brauchen vielleicht auch einen Quarterback noch einen und dann kann man ihn da versuchen, als Starter zu etablieren, wenn er nochmal in ein anderes Umfeld kommt oder so. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Also ich fand Jameis Winston nie schlecht. Ja, wenn er wirklich so sein Potenzial abgerufen hat, da gab es ja auch Spiele, da hat er enge Fenster getroffen. Ja, er ist unglaublich stark, was den Deep Ball angeht. Es hat eine gute Statur, ja, also kann auch mal Plays verlängern, indem er ein bisschen scrambled oder sowas. Hat mich da immer so ein bisschen an Cam Newton erinnert, was das angeht, aber ist natürlich so von der Leistungsfähigkeit nie da hingekommen, weil er einfach viel zu inkonstant spielt und auch oft diese einfachen Pässe, diese kurzen Outroutes oder was auch immer, diese Pässe über die Mitte, wo er dann einfach total überfeuert oder ungenau wird. Und das hat seinem Spiel auch sehr geschadet, war immer mal wieder verletzt und suspendiert und was auch immer. Also es kam immer irgendwas dazwischen, dass er es nicht geschafft hat, irgendwie die Buccaneers in ruhiges Fahrwasser zu bringen. Jetzt diese Saison, sage ich mal, gibt es eigentlich keine Ausreden mehr. Er hat einen Coach, der ja als QB-Guru durchgeht. Und ich denke, wenn er es diese Saison nicht schaffen wird, zumindest persönlich, ja, gute Stats abzuliefern, dann wird es das auch für ihn gewesen sein bei den Buccaneers. Abgesehen vom Spiel jetzt am Sonntag, da kann er ruhig nochmal ein bisschen schlechter spielen, meinetwegen, gönne ich es ihm eigentlich. Wie gesagt, ist jetzt auch ein bisschen durchgesagt, ich mag ihn eigentlich auch und ich finde ihn auch als Spielertyp sehr interessant, deswegen hoffe ich, dass er sich am Ende durchsetzt, am besten bei den Buccaneers. Und man muss natürlich dazu sagen, du hast es jetzt gesagt, Mike Evans noch und O.J. Howard, das sind natürlich zwei enorme Waffen, die er da zur Verfügung hat. Mike Evans für mich einer der besten Receiver der Liga. Der wird auch Richard Sherman vor riesengroße Probleme stellen, da bin ich mir sehr sicher, weil das eben genau ein Spielertyp ist, der ja Sherman Probleme bereiten kann durch seine Robustheit und durch seinen Get-Off. Ich denke, und das Route-Running natürlich. Deswegen denke ich, dass das ein sehr interessantes Matchup sein wird, wo Sherman auch das eine oder andere Mal alt aussehen könnte. Interessant finde ich die Offensive Line. Die ist meines Erachtens recht dünn besetzt. Ja, Ali Marpet ist ordentlich, Donovan Smith ist ordentlich, DeMar Dotson haben sie jetzt geholt. Sind alles keine Granaten, sage ich jetzt mal. Da sollte die Defensive Line von uns, die ja bekanntlich sich deutlich verbessert hat, zumindest auf dem Papier, ich will nicht sagen leichtes Spiel haben, aber man sollte da schon ja, deutlich sehen, dass wir da Vorteile haben. Und das wird eben die Frage sein letztendlich. Wie wird sich unsere Defensive Line durchsetzen können gegen die Offensive Line? Und was wird das für Auswirkungen haben auf das Spiel der Offense der Buccaneers? Die haben mit Chris Godwin auch noch, sehe ich gerade, wirklich sehr, sehr starke Wideouts und mit O.J. Howard auch einen sehr guten Receiving Tight End. Der, denke ich, gehe ich von aus, aber auch ein bisschen mehr blocken muss, dadurch, dass die Offensive Line personell ja doch unterbesetzt ist gegenüber unserer Defensive Line. Und es wird interessant zu sehen sein, wie das gelöst wird, ob tatsächlich diese Überlegenheit unserer Defensive Line am Ende überwiegt oder doch die starke Überlegenheit der Buccaneers, was die Wideouts angeht, gegenüber unserem Defensive Backfield, was sich eben gegenüber diesen ganzen Namen, die Buccaneers da aufzuweisen haben, wie Mike Evans, Chris Godwin, O.J. Howard, wo ich sagen würde, da haben die Buccaneers einen Vorteil. Das ist eine interessante Frage und da muss man dann sehen, wie sich das ausspielt. Ich hoffe natürlich, dass unsere Defensive Line dann einen guten Eindruck hinterlassen kann, aber ich weiß es nicht. Das wird sehr spannend zu beobachten sein und ich freue mich auch schon drauf.
Ich habe ein bisschen eine andere Meinung zur Offense bei den Buccaneers, weil wenn man schaut, dass die Buccaneers letztes Jahr ein bisschen knapp über 5000 Yards geworfen haben, wovon aber auch immerhin 2400 knapp von Ryan Fitzpatrick gekommen sind, muss dann auch auffallen, dass 1500 Receiving Yards dem Team nicht mehr zur Verfügung stehen. Also es ist ein, meiner Meinung nach, ziemlich unterbewerteter Adam Humphries, nicht mehr bei den Buccaneers, zu den Titans gewechselt. Hat letztes Jahr auch seine 800 Yards gemacht mit 5 Touchdowns. Hat häufig aus dem Slot raus agiert, war relativ groß, hat dementsprechend auch immer mal als gutes Anspieltarget funktioniert. Und für die Deep Threats, wo du Lars ja auch schon gesagt hat, dass Winston dazu absolut in der Lage ist, da fehlt ein DeSean Jackson mit knapp 800 Yards, der jetzt bei den Philadelphia Eagles spielt. Da sehe ich es dann schon, dass wir jetzt mit Evans, Godwin und Howard wirklich Waffen haben und den man auch nicht vergessen darf mit Cameron Braid als Tight End, der letztes Jahr auch 6 Touchdowns gefangen hat. Ich sehe es aber so, dass das Passspiel dadurch, dass diese zwei Receiver nicht mehr zur Verfügung stehen, vielleicht doch ein Stück weit an Variabilität verloren hat. Für mich stellt sich dann auch die Frage, kann Bruce Arians das jetzt auf die Schnelle so irgendwo umdrehen? Findet er da schon eine Lösung? Und auch in der Hoffnung, dass unsere Defense so funktioniert, wie wir das uns vorstellen, glaube ich schon, dass wir hier Winston vor größere Probleme stellen können. Das zum Thema Passing. Was ich beim Rushing Game bei den Buccaneers sehe, ist jetzt mit unserer neuen Defense auch größere Vorteile für uns. Peyton Barber ist letztes Jahr auf ungefähr 3,7 Yards pro Attempt gekommen, hat nicht mal die 900 Yards geknackt. Das ist für einen absoluten Featured Running Back bei den Buccaneers keine ordentliche Zahl. Das Feld dahinter ist auch eher schwierig. Da haben wir Jacquise Rogers noch zur Verfügung, der aber ja eigentlich ein gelernter Receiver ist. Wir haben Ronald Jones noch, der bestimmt auch talentiert ist, aber dem einfach noch die Erfahrung fehlt. Die Offense sehe ich auch deutlich schwächer als letztes Jahr. Man muss halt vielleicht noch schauen, was Breshad Perryman noch anrichten kann, den sie ja noch geholt haben. Sehe ich aber jetzt auch hier deutliche Vorteile für uns. Also es sollte meiner Meinung nach auch ein Must-Win sein für uns, dieses Spiel.
Ja, Ronald Jones finde ich auch sehr interessant. Also ich habe ihn jetzt tatsächlich auch in einer meiner Fantasy-Spät noch gedraftet. Bin ich auch interessiert, wie der sich machen wird. ich denke, du sagst es, die haben sich schon verschlechtert, die Buccaneers. Weil ich fand es letztes Jahr, muss ich sagen, wirklich ganz ordentlich, was sie gemacht haben. Und da ist wirklich auch die Frage, das haben wir jetzt ja auch eigentlich schon durchblicken lassen, was für einen Einfluss Bruce Arians da jetzt drauf hat auf diese Offense. Personell ist es nicht so stark wie letztes Jahr, ist eben die Frage, ob er das ausgleichen kann. Ich meine ja, und vor allem da unser Defensive Backfield, da ich das nicht so stark sehe und ich auch vor allem bei Richard Sherman so ein bisschen meine Probleme habe, ihn da wirklich so als Eckpfeiler der Defense anzusehen, weil letztes Jahr wurde er ja bekanntlich recht wenig geprüft. Bin ich ein bisschen skeptisch. Ich hoffe, dass ich mich täusche, aber im schlimmsten Fall könnte es schon sein, dass die Buccaneers da ziemlich viele Punkte machen. Aber ich gehe eben auch davon aus, dass wir recht viele Punkte machen, weshalb ich da tatsächlich nicht ausschließe, dass das ein kleiner Shootout wird zum Saisonstart, ja.
Ja, kommen wir jetzt zu zwei alten Bekannten, die bei den Buccaneers spielen. Und ich würde jetzt mal die These aufstellen, wenn wir die beiden sehen oder oft sehen, dann läuft es sehr gut für uns. Das ist einmal Blaine Gabbert, der Backup für Jameis Winston, und Bradley Pinion. Christian, was hast du dazu?
Ja, da kann ich dir im Endeffekt eigentlich nur zustimmen. Also wenn wir Pinion häufiger auf dem Feld sehen, glaube ich, ist eine richtig gute Sache. Dann hat die Defense ihre Arbeit gemacht und wir können irgendwo so in der 40 bis 35 Yard-Linie wieder unsere Offense aufs Feld schicken. Finde ich einen guten Plan. Gabbert, ja, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass Winston sich irgendwie verletzt oder sich so dämlich anstellt, dass er spielt. Wünschen sollte man es natürlich auch niemandem, aber wäre doch auch mal ganz cool, wenn wir ihn auf dem Feld sehen.
Ja, Blaine Gabbert, da habe ich nicht so viele Worte für tatsächlich. Als er bei uns gespielt hat damals, habe ich ihm jeden Erfolg gegönnt. Ich fand ihn immer sympathisch, weil er hat immer so gewirkt auf mich, als wenn das ein Typ ist, der wirklich auch immer 100% gibt und auch alles investiert. Letztendlich, glaube ich, ist es bei ihm einfach das Talent, was gefehlt hat irgendwo. Und ich meine, das sieht man jetzt ja auch dadurch, dass er ein karrierelanges Backup ist. Ich denke, mehr ist es auch einfach nicht bei ihm. Letzte Saison bei den Titans hatte er ja sogar noch die Möglichkeit, im letzten Spiel gegen die Colts noch die Playoffs klar zu machen als QB. Aber zu sowas, dafür ist er einfach nicht gemacht. Das muss man einfach leider so sagen. Und ich gönne ihm jeden Erfolg, aber als Backup von Jameis Winston kann es natürlich sein, dass er mal reinkommt. Jetzt nicht gegen uns, glaube ich, weil ich denke, so weit wird es noch nicht kommen. Aber ist natürlich für ihn auch schön, dass er zumindest nochmal einen Job gefunden hat und ja, kommt auch viel rum auf jeden Fall. Ja, und zu Bradley Pinion, ich denke, da sind die Meinungen eigentlich recht deutlich, was das angeht. Hat jetzt auch einen Vertrag bekommen bei den Buccaneers, ist kein schlechter Panther, hat ein gutes Bein, hat er hier und da mal gezeigt bei uns. Aber ich bin wirklich zufrieden, dass wir ihn abgegeben haben. Ich war in den letzten Jahren schon immer ein bisschen kritisch, was ihn anging. Und bin auch froh, dass wir da jetzt mit Wisnowski einen neuen Panther haben, der in der Preseason schon gezeigt hat, was er drauf hat. Und mal gucken. So wie ich es kenne oder so wie wir es kennen, wird Pinion wahrscheinlich gegen uns 3 Punts innerhalb der 5-Yard-Linie haben. Was anderes würde mich tatsächlich wundern, weil das ja irgendwie immer so ist, dass sie gegen uns dann auf einmal ihr bestes Spiel der Karriere machen, wenn sie zurückkehren. Nein, abwarten, muss man gucken. Je öfter er auf dem Platz steht, natürlich wäre das natürlich besser für uns.
Ja, das Punt-Thema finde ich auch eben spannend, jetzt auch auf Buccaneers-Seite, muss ich nochmal mit aufgreifen. Die Punt-Returner im letzten Jahr waren Adam Humphries und DeSean Jackson. Die sind nicht mehr da. Wir haben dann jetzt, glaube ich, Bobo Wilson müsste er heißen, als neuen Punt-Returner. Da ist die Frage, wenn unser wertvoller Fourth-Round-Pick so puntet, wie er es in der Preseason gemacht hat, wie es dann mit unserer Field-Position aussieht. Also Bobo Wilson ist ein junger Spieler, ist, glaube ich, im Depth-Chart bei den Wide Receiver nicht sonderlich weit vorne bei den Bucks. Wenig Special-Team-Erfahrung, außer als Kick-Returner. Bin ich auch mal gespannt, wie das Ganze dann abläuft.
Ja, und andersrum, eben Bradley Pinion fand ich jetzt auch, war auch immer einer, der nicht so eine lange Hangtime hatte, sodass die Returner auch offene Chance hatten zu returnen. Und da haben wir dann eben auch vielleicht einen Vorteil mit Richie James, der ja wirklich auch in der Preseason und auch letzte Saison gezeigt hat, dass er als Returner ganz gut ist. Ich weiß jetzt nicht, ob er auch Punts returnen wird, sonst wäre da eben Dante Pettis oder sowas, der das ja bekanntlich auch ganz gut kann, beziehungsweise im College gut konnte. Sind Dinge, auf die man auf jeden Fall mal achten sollte, ja.
Ja, Jetzt haben wir natürlich die ganze Zeit über die Buccaneers geredet. Jetzt wollen wir mal darüber reden, was wir tun müssen, um dieses Spiel zu gewinnen. Was sind eure Schlüssel zum Sieg, Lars?
Ja, schwer zu sagen. Also ist natürlich im ersten Spiel immer eine schwere Aufgabe zu bestimmen, was jetzt wirklich einen erwartet. Die Buccaneers, da kann man natürlich aufs Personal gucken und sagen, ja, hier haben sie ihre Stärken, hier haben sie ihre Schwächen. Insgesamt ist es in Week 1, gucken sich die Coaches ja auch sehr viel Film an und werden da irgendwas ausmachen. Ich glaube einfach, dass viel auch auf die Mentalität letztendlich ankommen wird. Wer da mit der besseren Einstellung in das Spiel geht, da sehe ich unser Team eigentlich schon recht gefestigt, weil die sich jetzt auch alle recht lange kennen. Das, was ich eben auch schon angesprochen hatte, dass es eben für die Buccaneers vielleicht ein bisschen komisch wird unter dem neuen Coach, ja, wenn es dann auf einmal nicht rund läuft, ja, wie wird das gehandhabt und sowas. Das sind alles so kleine Dinge, die wir in so einem Spiel eine recht große Bedeutung kriegen können. Wenn man auf das Spiel gucken will, das hatte ich eben schon ein bisschen angedeutet, wird es auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir, beziehungsweise unsere Defense, einen guten Impact haben muss auf das Spiel, ja, dass unsere Neuzugänge in der Defensive Line, Jameis Winston, das Leben wirklich schwer machen müssen, weil ansonsten wird er uns das Leben schwer machen, da bin ich mir ziemlich sicher. Die ganzen starken Wide Receiver und Tight Ends, auch Cameron Braid dazu eben erwähnt, Christian, wenn er die ins Spiel bringt und die Targets verteilt, kommt, sage ich mal, dann könnte es für uns ja wirklich schwer werden. Zumal, wie gesagt, ich unsere Defensive Backs nicht so stark sehe. Insgesamt natürlich auch das Matchup unserer O-Line gegen die D-Line der Buccaneers. Wie wird Jimmy ja zurechtfinden im ersten richtigen Test jetzt wieder nach der Verletzung, wo es jetzt wirklich wieder um was geht und es auch nicht egal ist, ob er jetzt zwei Interceptions wirft oder nicht, sondern das auch wirklich drauf ankommt und eben Spiele entscheiden kann, wo es auch schon letztendlich um die Playoffs geht, weil jedes Spiel eben wichtig ist, das wissen wir ja. Und es wird ganz schwer. Also ich kann es wirklich auch nicht richtig einschätzen. Ich hoffe einfach, dass wir früh in Führung gehen, früh unseren Rhythmus finden und am besten eine Führung in der Hinterhand haben, die wir dann am besten auch nicht mehr aus der Hand geben. Wenn dann eine gewisse Hektik reinkommt, auch noch vor Auswärtspublikum, sage ich mal, beziehungsweise eben als Auswärtsteam, hat man es meistens auch noch ein bisschen schwerer. Deswegen hoffe ich, dass man da recht früh Zeichen setzt, dass Kyle Shanahan mit seinem Playcalling durch irgendwelche verrückten Plays, die er da vielleicht einbringt, wie er auch immer spielt, mit dem 12 Personnel, mit zwei Running Backs, ja, mit Fullback, wie auch immer, dass das eben ja letztendlich der Weg zum Erfolg ist. Ich bin mir wirklich nicht sicher, wie es ausgeht letztendlich, weil ich sehe beide Teams recht ausgeglichen, tatsächlich auch personell. Für uns ist es auf jeden Fall, eigentlich sind wir eben, was diesen Rebuild angeht, schon jetzt 2 Jahre weiter als die Bucks. Deswegen sind wir für mich eigentlich der kleine Favorit und ist auch ein Must-Win-Spiel. Aber trotzdem sehe ich das Spiel doch enger, als man es erwarten könnte, ja.
Ja, also ich sehe das ähnlich. Ich denke, wir können das Spiel nicht über die Schwächen der Buccaneers, sondern im Endeffekt über unsere eigenen Stärken gewinnen. Receiver wie Mike Evans oder auch Chris Godwin, wenn wir jetzt mal von dem Matchup Sherman, Evans und auf der anderen Seite Witherspoon vielleicht gegen Godwin ausgehen, werden beide ihre Probleme haben. Das heißt, wichtig ist im Endeffekt, dass unsere neue Defense funktioniert. Das sollte unsere Stärke eigentlich sein, diese Saison, dass wir hier Winston so unter Druck setzen können, dass unser Backfield das Ganze dann auch etwas leichter hat. In der Offense auch so, wir haben eine sehr hohe Variabilität im Angriffsspiel. Wir haben die Möglichkeit mit unserem breiten Kader, wir haben Fullback, Tight End sehr tief und wir haben natürlich eine extreme Breite bei den Receivern. Natürlich schon noch mit unterschiedlichen Skillsets. Ich denke, wenn wir Jimmy genug Zeit verschaffen, und das sollte er meiner Meinung nach aufgrund der Schwächung in der Defense der Bucks hoffentlich auch bekommen, Targets wird er genug finden, meiner Meinung nach. Ich sehe es dann eben auch so, Frühführung wäre wichtig, dass einfach so das Sicherheitsgefühl einkehrt, zum einen in der D-Line, zum anderen hauptsächlich meiner Meinung nach beim QB. Dann sollte das Ganze laufen. Ich denke auch, es wird ein enges Spiel. Ich gehe jetzt nicht von einem Shootout aus. Ich habe mir im Vorfeld auch mal Gedanken gemacht. Ich sehe dieses Jahr die 24 Punkte bei uns. Die Buccaneers werden aber irgendwo mit 17 bis 20 irgendwo auch in Schlagweite sein. Also ich gehe auch davon aus, dass es ein enges Spiel wird auf die Gesamtsaison gesehen. sollte es grundsätzlich eine, ja, eine enge Geschichte werden, die wir dann aber für uns mit nach Hause nehmen.
Ja, ihr habt ja schon einiges gesagt, also ich sehe das auch so. Es ist das erste richtige Spiel unter Bruce Arians und ich glaube, Jameis Winston hat auch nicht so viel in der Preseason gespielt. Also für unsere Defense sollte hauptsächlich auch gelten, Jameis Winston dazu zwingen, in sein altes Schema zu fallen. Denn wenn Jameis Winston meint, er muss das Spiel auf seine Schulter nehmen, macht er sehr oft sehr gravierende Fehler. Und egal, wer jetzt Evans covern muss, ob das nun Richard Sherman oder Akello Witherspoon ist, meiner Meinung nach müssen unsere Safeties nicht nur auf Hitten aus sein diesmal, sondern auch im Pass-Coverage von hinten die Cornerbacks ein wenig unterstützen, dass die Cornerbacks nicht allein stehen gegen die starken Passempfänger der Buccaneers. Und wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass die Buccaneers versuchen, mit Howard so ein One-on-One gegen Linebacker zu suchen, weil dann sind Tight Ends meistens im Vorteil. Und meiner Meinung nach müsste da Greenlaw Howard ein wenig kontrollieren. Ja, und für die Offense gilt halt, die O-Line muss Jimmy genug Zeit geben, damit wir unsere Waffen einsetzen können, weil mit Jimmy steht und fällt alles bei uns. Und die O-Line muss auch dem Run-Spiel bei uns die Möglichkeit geben, sich zu entfalten.
Ja, sehe ich durchaus auch so. Sorry, dass ich dich unterbreche. Grundsätzlich die beiden Safeties, wenn die Buccaneers mit zweier Tight-End-Formation spielen, mit O.J. Howard, mit Cam Braid, je nachdem, wer aufläuft, ich denke, Sven Ward und Jack History Tart sein, werden ihre Probleme kriegen. Also ich sehe auch auf der Sam-Position den wichtigen Need, dass Greenlaw hier einen der beiden Tight Ends vielleicht im Vorfeld schon mal aus dem Spiel nehmen kann.
Ja, muss nicht unbedingt Dre Greenlaw sein, muss man mal gucken, wenn er wirklich auf Sam aufläuft. Denke ich, wird das eher die Aufgabe von Alexander oder von Fred Warner. Alexander natürlich wird auch ein bisschen die Haarspitzen motiviert sein, denke ich, da wo er jetzt zurückkehrt, an seine alte Wirkungsstätte. Wird für ihn, denke ich, auch besonders emotional, jetzt wo er bei uns nicht seinen Rentenvertrag bekommen hat, aber schon doch einen hochdotierten Vertrag unterschrieben hat. Ich glaube, der wird sich auch enorm auf das Wiedersehen freuen. Ich hoffe, dass er nicht zu motiviert ist, weil so kommt er mir manchmal auch rüber, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat, hier und da mal zu überdrehen. Denke ich, kann man sich auf jeden Fall darauf freuen. Freue ich mich auch überhaupt drauf. Das neue Linebacker-Duo, Fred Warner und Quan Alexander, sind so zwei Mentalitätsmonster, finde ich, wobei zumindest für Dwarner eigentlich eher ruhig ist, aber dann, wenn er auf dem Feld ist, auch auf jeden Fall für mich einer der unterschätztesten Spieler jetzt schon ist in der NFL. Ich denke, da werden wir auf jeden Fall noch viel von ihm hören, viel von ihm sehen. Auch in dieser Saison erhoffe ich mir da wirklich recht viel, muss ich sagen. Und sonst denke ich auch, das Run-Game kann eine deutlich wichtige Rolle spielen, als wir glauben, weil Kyle Shanahan ja bekanntlich viel über Play-Action auch kommen will und dementsprechend immer versucht, am Anfang des Spiels recht viel zu laufen. Und wenn es Tevin Coleman und Matt Breida gelingen sollte, da recht früh mal freizubrechen, ist das mit deren Geschwindigkeit natürlich auch ein enormer Vorteil, weil dann sind die nämlich überhaupt nicht zu stoppen. Und wenn wir da dann natürlich schnell einen langen Touchdown erzielen sollten, wäre das natürlich auch ein enormer Vorteil. Und ansonsten, denke ich, werden es Kleinigkeiten sein, ja, die Turnover, die Special Teams, solche Dinge, denke ich, dass es enorm wichtig sein wird, da konzentriert zu bleiben und vor allem die Turnover, da erhoffe ich mir auch, dass man, dass da auch einfach mal ein bisschen mehr Glück wieder auf unserer Seite ist, ja, dass man mal eine Interception fängt über einen Tipp-Ball, dass der nicht den Gegner in die Hände fällt oder dass man auch mal einen Fumble, dass man forced auch mal selber aufnimmt und das auch nicht vom O-Liner aufgenommen wird. Das sind so kleine Dinge, die es ja am Ende auch mitentscheiden können. Und da bin ich schon wirklich gespannt drauf, dass es einfach endlich wieder losgeht.
Ja, dann nun mal Butter bei die Fische. Fangen wir jetzt auch mal bei Christian an, weil der hat es ja schon vorausgenommen. Christian, dein Tipp fürs Spiel.
Ja, nachdem ich gespoilert habe, muss ich mich jetzt wohl festlegen. Dann 24-17, Win für uns.
Ja, ich hatte es ja eben schon durchblicken lassen, dass ich stark, ja nicht stark damit rechne, aber schon davon ausgehe, dass es ein kleiner Shootout wird. Ich gehe auf, ich sag mal, 30 zu 27 für uns.
Ja, ich war auch im 24er-Bereich, nur ich hatte 24-21 und Robbie Gould entscheidet es in den letzten Sekunden.
Das wäre nicht so schön, weil meine Nerven brauchen auch mal einen ruhigen Start auf jeden Fall.
Okay, wir wollen uns dann für diese Woche bei euch verabschieden. Nächste Woche hören wir uns dann wieder mit einem Review des Spiels Tampa Bay und einem Preview auf das Bengals-Spiel. Ich möchte euch nochmal daran erinnern, dass wir am 15.09. in Darmstadt sind und das Bengals-Spiel gucken werden mit dem Niner Empire Germany. Das heißt, wenn ihr 49ers-Fans seid, kommt vorbei und guckt euch das Spiel mit uns an. Ansonsten möchte ich einmal Danke sagen bei unseren Gästen Chris.
Jo, danke auch.
Und Lars.
Jo, danke. Und wie immer, folgt, liked und hört unseren Podcast, wo auch immer ihr seid. Ich wünsche allen eine schöne Woche. Hoffentlich einen Sieg am Sonntag und natürlich allen morgen Nacht oder je nachdem, wann die Folge online ist, heute Nacht viel Spaß beim Opener. Endlich geht's wieder los. Ich denke, da haben wir alle drauf gewartet und Go Niners.
Ja, und dann sehen wir uns, beziehungsweise hören wir uns nächste Woche. Tschüss!
It's an empire, not a nation.